In der heutigen Folge.
Naruto ist nicht nur eine, ich glaube es sind Mangas, wie die heißen, so ein Typ in der Trainingsjacke. Die Naruto-Affen kennen doch sehr viele Hörer. Und zwar aus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus diesen ganzen Memes, die es da gibt. Da gibt es nämlich einen durchaus in die Kamera lächelnden Naruto-Affen, der zu unglaublich vielen Textpassagen ein sehr stimmiges Bild abgibt. Unabhängig davon, dass seine Zahnreihe auch gut für eine Zahnpasta-Werbung geeignet wäre. Aber tatsächlich kennen den viele Hörer, ohne es zu wissen.
Um genau dieses Bild geht es.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Also du wolltest ja heute was mit Tieren machen.
Genau.
Ich finde, es ist eine schöne Umschreibung, wenn ein guter Freund, Rechtsanwalt, einem eine WhatsApp schreibt, ohne Kontext. Wie wäre das denn, wenn wir heute mal was mit Tieren machen?
Punkt A. Das hat der gute Freund nicht geschrieben. Der gute Freund hat unter Verwendung von Anführungs- und Schlusszeichen geschrieben, Besonderheiten bei Veranstaltungen mit Tieren, insbesondere Messen.
Das war die Ergänzung. Einverstanden, das war dann die Ergänzung. Die hat mich dann wieder hoffen und glauben lassen, dass wir auf der richtigen Seite der Macht stehen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber Martin, wir hatten ja gerade das Thema, das sehr schön die Charaktere des studierten Anwalts und des Praktikers auseinandersetzt. Zwar in der Konsequenz nicht immer so, auch wie im Alltag, das möchte ich nicht unterschreiben, aber ich habe ja wir nehmen jetzt heute, glaube ich, Folge 8
Folge
auf,
8, exakt.
Glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und seit 7 Folgen baue ich endlos mit diesem Mikrofon rum, weil mein Ton immer mal wieder hoch und runter geht. Und heute offenbarst du mir, dass du tatsächlich die Bedienungsanleitung gelesen hast und da drin steht einfach Licht zum Körper, Kabel vom Körper weg.
Ja, und jetzt vor der ersten Aufnahme.
Ich habe es natürlich, wie man so macht, wie man es bei Schraubmöbeln eines schwedischen Herstellers und sonstigen Dingen macht, einfach mal Packung auf, Bedienungsanleitung gleich direkt in den Abfall, weil das kriegt man auch so hin. Ich werde wohl in Zukunft doch ein wenig dem Ding mehr Aufmerksamkeit zollen.
Das Schöne ist, das war jetzt nicht von diesem schwedischen Hersteller, aber ich habe mal im Schweiße meiner Achselhöhlen zusammen mit einem guten Freund ein Kindertrampolin aufgebaut. Und diese doch recht große Installation hatte auf dem Karton außen ein paar schöne Piktogramme, nämlich 2 Menschen ist gleich 12 Stunden. Darunter 2 Menschen plus Anleitung ist gleich 6 Stunden. Darunter 2 Menschen plus Anleitung plus YouTube-Video ist gleich 2 Stunden.
Großartig.
Wir haben uns dann für die 2-Stunden-Variante entschieden.
Ja, das ist mal so der Mittelweg. Das ist wie bei Befragungen mit ungeraden Themen, wo man immer den Mittelwert nehmen kann. Aber Martin, du wolltest heute was mit Tieren machen.
Also, vollkommen richtig. Veranstaltungen unter der Beteiligung von Tieren. Und was man
also da auf der Besucher-, auf der Ausstellerseite, Beteiligtenseite, das müsstest du präzisieren, bitte.
Alles. Wir reden heute über rechtliche Besonderheiten rund um das Tierreich in seinen verschiedenen Facetten. Zum Beispiel, ihr habt immer noch Veranstaltungen, bei denen es tatsächlich, sagen wir es brutal, als Exponat um Tiere geht.
Und eine gewisse Herausforderung, ja.
Was braucht man dafür? Dann natürlich das ganze Umfeld zu diesen Veranstaltungen. Sagt dir die Calgary Stampede 2006 noch etwas?
Ja, da gab es auf jeden Fall eine Petition, wenn ich mich richtig erinnere.
Da können wir so am Rande auch mal kurz, ohne natürlich zu sehr in die Details zu gehen, darüber sprechen. Und dann natürlich allgemein, was Tierrechte so bedeuten.
Da kann man Aber erst nochmal wirklich diese humoristisch eingeworfene, aber dennoch sehr wichtige Unterteilung nochmal einbringen. Was sollen die Tiere auf der Veranstaltung machen? Das ist ja wie bei Orwells Farm. Es gibt die Schweine im Wrack mit Zylinder, es gibt die scharfen Bluthunde und es gibt die sonstigen Tiere. Also tatsächlich bei Veranstaltungen, um das gleich mal Wolle zu nehmen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die nach meiner Einschätzung durchaus eher komplizierte Variante, wo Tiere quasi das Exponat sind. So hart du das gerade umschrieben hast, aber Tiere sind ja mit ein paar wenigen Ausnahmen rechtlich gesehen nun mal Sachen. Das ist was, was gerade Tierschützern oft aufstößt, aber das ist nun mal so. Allerdings, da sind wir beim Tierwohl, wenn die Tiere das Exponat sind und dort eben auch verkauft werden sollen, ist das mit sehr vielen Auflagen verbunden in jederlei Hinsicht und ist konkret bei normalen Messen, ganz normal festgesetzten Messen auch verboten. Also das ist ein Thema, da sollte man sich vorher mit beschäftigen. Dann gibt es die zweite Version, das ist, nehmen wir Verbrauchermessen, wo das mehrheitlich passiert, gelegentlich auch bei Fachmessen, wenn sie gerade aus dem Bereich Landwirtschaft stammen, wo Tiere ein schmückendes Beiwerk sind, ein Demonstrationsobjekt, eine Kälberfütteranlage mit Zuführung oder eben die Schweineborstenwaschanlage, wo sich die Sau den Rücken kratzen lassen kann oder bei der Verbrauchermesse eben einfach, salopp gesagt, das ist jetzt sehr puristisch, aber der Streichelzoo. Da sind Tiere also ein schmückendes Beiwerk. Und dann gibt es die dritte Form. Das ist, wenn Tiere in irgendeiner Form sportlich an der Veranstaltung beteiligt sind. Insbesondere jetzt bei reitsportlichen Veranstaltungen häufig. Ich habe neulich bei einem dieser mittlerweile unzähligen Social-Media-Kanälen, in denen man sich tagtäglich besprudeln lässt, da gibt es wohl auch irgendwie sehr skurril anmutende Veranstaltungen mit Schweinen, wo irgendwelche Züchter sie mit einem Stecken einem gewissen Parcours langlaufen lassen müssen und offensichtlich, so deute ich das aufgrund dieser Videos, einen sehr ernsten Gesichtsausdruck dabei machen müssen. Also wenn da der sportliche Charakter im Vordergrund steht, hat man nochmal ganz andere Herausforderungen. In jedem Fall spielt eine Behörde, eine Organisationsstruktur, eine in der Regel untere Aufsichtsbehörde eine Rolle, mit der wir sonst eher seltener zu tun haben. Ausnahmen bestätigen die Regel. In manchen Bundesländern sind die tatsächlich auch für Lebensmittelhygiene generell auf Veranstaltungen zuständig, aber in der Regel eher selten, nämlich die Veterinärämter. Und die muss man dann auf jeden Fall ins Boot holen.
Warum muss man die ins Boot holen? Weil es mal wieder im Gesetz steht, nämlich in diesem Fall im Tierschutzgesetz. Ist logisch. Der Paragraph, um den es sich meistens dreht, ist der Paragraph 11. Wenn ich Tieren irgendwas Böses antue, speziell Wirbeltieren, und es fällt unter einen ganz bestimmten Ausnahmetatbestand, das reicht von Ausstellung in einem zoologischen Garten bis hin zur Organentnahme für wissenschaftliche Zwecke. Auf jeden Fall benötige ich da die Zustimmung der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis. Die ist gut, natürlich die Organe, in ihrer Entscheidung.
Die Organentnahme für wissenschaftliche Zwecke würde ich jetzt mal am Rand lassen, ist aber trotzdem nett, dass du sie erwähnt hast. Wie hole ich diese Genehmigung oder Zustimmung denn ein? Wobei, wichtiger Unterschied, ich habe das jetzt salopp gesagt, Genehmigung und Zustimmung ist formal schon wieder ein wichtiger Unterschied. Magst du, Martin, eröffnen, wie du es machen würdest? Dann könnte ich ein bisschen erzählen, wie das häufig gelaufen ist.
Nun gut, ich würde in dem Kontext, wie so üblich, erst einmal die Anleitung lesen, also das Gesetz, und hier schauen, fällt mein Fall überhaupt darunter. Also, ich möchte eine Veranstaltung durchführen, bei der Tiere, sagen wir es mal so, verkauft werden. Das sehe ich nämlich gerade im Gesetz vor mir, sogenannte Tierbörsen. Okay, dafür brauche ich die Erlaubnis der zuständigen Behörde. Also schaue ich nach. Per Rechtsverordnung darf bestimmt werden, wer hier zuständig ist. Ich würde mich bei der zuständigen Gemeinde, bei den Ordnungsbehörden, also mal schlau machen. Wer ist denn bei euch für eine Genehmigung nach § 11 Tierschutzgesetz zuständig?
Ja, das funktioniert vor allem im ländlichen Bereich sehr gut. Die kennen sich, so lustig das klingt, damit aus. Im großstädtischen Bereich kommen dann schon die ersten Fragezeichen. Das endet dann aber auch tatsächlich in einem durchaus, und das muss man neidlos anerkennen, in einem durchaus auch mal pragmatischen Ansatz. Viele Behörden, die wir sowieso kontaktieren müssen, also Gewerbe bzw. Ordnungsamt, zur reinen Festsetzung der Veranstaltung, wenn man quasi einfach sagt, ich mache eine Veranstaltung, Sie sind mein Ansprechpartner, aber ich habe auch Folgendes vor. Machen das viele? Das gibt einen pragmatischen Ansatz, weil man sich dann eben nicht mit mehreren abgeben muss und die beteiligen dann die zuständige Fachbehörde, in dem Fall das Veterinäramt, und nehmen das als quasi Teil des Auflagenbescheides in die Gestattung der Veranstaltung mit rein. Hat Vor- und Nachteile. Ja? Also erstens sind wir bei dem Thema, dass ich dann das Tierthema generell in meiner gesamten Gestattung drin habe. Hat quasi das Risiko, dass der Bescheid an sich auflösen kann, wenn ich in diesen Teilbereichen gegen etwas verstoße, was wir ja sowieso nicht vorhaben, aber da sind ja immer mehrere Leute beteiligt. Im rein täglich pragmatischen Ansatz, gerade wenn man das nicht täglich macht. Also es gibt ja Kollegen, die machen mindestens einmal im Jahr eine sehr große und sehr bedeutende, zum Beispiel Reitsportveranstaltung mit angeschlossener Fachmesse, die werden da sicherlich sehr tief im Thema drin sein, aber wenn man das flankierend eben ab und zu mal machen möchte, hat es durchaus seinen Charme, weil man dann einfach sagt, hier, bitte schreibt rein, was wir machen sollen, fertig.
Ja, in dem das Kontext ist dann natürlich relativ einfach. Ist es schon auch so, wenn ich denke, man braucht da ja auch eigene Fachkunde irgendwie im Haus, weil allein, dass der Amtstierarzt sagt, naja, ihr dürft das jetzt schon mal bei eurer Veranstaltung haben, befreit mich ja nicht davon, dass ich irgendwen habe, der weiß, wie ich mit den Tieren soweit umgehe.
Ja und nein, weil das kannst du auch delegieren. Also gerade wenn du sagst, du hast diese Beteiligung, ich meine, eine Messegesellschaft zum Beispiel kauft sich ja jetzt nicht einfach mal ein halbes Dutzend Tiere, weil sie sagen, wir wollen dort, sondern die holen ja in der Regel einen Partner dazu rein. Klassisches Beispiel, man braucht Schafe für irgendwas, dann ist ja ein Schäfer dabei. Und der ist ja dann per se fach- und sachkundig. Man möchte Reptilien in dem Bereich was machen, hatten wir auch mal, Reptilienschau. Ist heute nicht mehr State of the Art, aber hat man eine ganze Zeit lang, war das durchaus auch auf dem Besuchermagnet bei Endverbraucherveranstaltungen. Dann ist da ja auch jemand, der sach- und fachkundig ist, da dabei. Wenn das dann auch noch besonders gefährliche Tierarten sind, müssen die das ja sogar von Amts wegen vorweisen. Besonders gefährlich ist gemeint, zum Beispiel Giftschlangen, sonstige Geschichten, also von denen eine Gefahr ausgeht. Also diese Fach- und Sachkunde kann man sich schon auch einholen, wo man tatsächlich im Betrieb gucken müsste. Man sollte da jemanden zentral haben, der sich dem Thema annimmt an sich, weil das kann nicht in mehreren Kanälen laufen, weil wenn man konkret dann diese Auflagen und Vorgaben sich anguckt, da stehen dann schon Sachen drin wie, also Tiere haben Pausenzeiten, so blöd das klingt, ja. Also man kann jetzt mal, wenn man den Bogen weiterspannt, die berühmten Viehacker in Wien, die haben ja sogar eine eigene Tiergewerkschaft. Also die Pferde, die diese Kutschen ziehen, haben regelrecht eine Gewerkschaft, die ihnen quasi Pausen und Wegezeiten rausgehandelt hat und so. Also da ist genau geregelt, wie lange darf das Pferd vom Stall zum Arbeitsplatz brauchen und so weiter. Aber wenn man auch was ganz Profanes wie eben ein Streichelzoo hat, da gibt es einfach Pausen und Ruhezeiten. Die Tiere brauchen quasi einen Raum, wo sie sich zurückziehen können, oder man verhindert generell den Zustrom von Besuchern für eine Zeit lang. Auch während im normalen Betrieb brauchen die Tiere eine Rückzugsmöglichkeit. Muss man einfach schauen, dass man das einfach alles irgendwo berücksichtigt. Das sind Sachen, das ist keine Raketenwissenschaft. Also wenn man sich das durchliest, kann man das schon. Aber das sollte halt jemand zentral machen, nicht dass dann der eine meint, der andere erledigt es. Aber so kann man sich da ganz dynamisch durchbringen. Das ist jetzt
Martin. Red weiter.
Nein, dein Gesichtsausdruck hat mir definitiv verraten, dass du da jetzt eine dich brennende Frage hast.
Nein, ich habe keine brennende Frage. Ich würde tatsächlich jetzt, weil das wie aufs Stichwort passt, mal ein paar wieder von den obskuren Entscheidungen in den Raum werfen, die ich im Vorfeld dieser Folge mal wieder zusammengetragen habe, wo du mal wieder schauen kannst.
Ich oute mich in der Zwischenzeit In der Zwischenzeit oute ich mich, dass ich aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, wie mein Hirn diese Kurzschlusshandlung jetzt erzeugt hat, ich habe ein festes Bild vor Augen von einem Hähnchenwagen, an dem sich gerade Hühnchen am Spieß drehen. Ich weiß persönlich nicht, wie diese Kurzschlusshandlung jetzt stattgefunden hat, aber
nein,
damit muss
das,
ich jetzt leben.
In der Tat, das mag allein deinem Hunger geschuldet sein, aber dann nehmen wir doch mal diese erste Entscheidung hier, wo es darum geht, Tierrechte. Also, folgender Fall. Wir haben die Staatsoper in Berlin und die wollen, was ihr gutes Recht ist, das Rheingold und die Walküre von Wagner aufführen. Jetzt brauchen sie dazu ein Bühnenbild und das muss natürlich modern und ansprechend sein. Und der Regisseur damals, und der Fall ist noch gar nicht so lange her, der Fall ist aus dem Jahr 2022. Der Regisseur damals hatte eine ganz besondere Idee. Der wollte einen bestimmten Raum in der Götterburg Walhall der Gestalt darstellen, dass 20 Hasen-Kaninchenställe übereinander gestapelt in verschiedenen Säulen auf der Bühne stehen. Mit lebenden Kaninchen drin. Kann ich es 20 bis 40 Kaninchen, nein, es waren 20 Kaninchen insgesamt, kann ich es 20 Kaninchen zumuten, sich 3 Stunden lang das Rheingold anzuhören?
Also grundsätzlich, das kann man ja auch den Zuhörern zumuten, die ja in ähnlichen, also in wahrscheinlich schlechteren Platzverhältnissen im Publikum sitzen.
Die können aber
ich
gehen.
Ich finde schade,
der arme Rammler, ist in seinem Käfig.
Ich war da nie, aber den Gerüchten nach, wenn du da mitten in der Vorstellung aufstehst, wirst du ausgebuht. Ich versuche gedanklich immer noch auch irgendwie die Götterburg Walhall mit den Hasen irgendwie in Einklang zu bringen. Also ich habe da immer so Wildschweine im Hinterkopf, wenn ich anders. Also alles gut. Ich bin gespannt. Also ich persönlich bin der Ansicht, dass gerade im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, weil da sind wir ja bei dem Thema, man kann ja sagen, man will streicheln, kann man alles streicheln, aber da reden wir ja wirklich von einem Bühnenbild, was man weiß Gott auch anders gestalten kann. Die müssen ja da ja drum rumhobbeln, also im Käfig.
Das ist, also rumhoppeln spielt tatsächlich eine Rolle, denn wie wir wissen, sind Kaninchen Fluchttiere und die können, wie gerade eben auch schon gesagt, aus ihrem Käfig ja nicht abhauen, wenn sie irgendwie ihren Rappel kriegen und von der Bühne wollen. Das Ganze war tatsächlich eine Eilentscheidung. Ein Tierfreund aus Berlin hat diese Aufführung gesehen, war hellauf entsetzt und hat beim Verwaltungsgericht Berlin den Eilantrag gestellt. Und da sagt das, die armen Kaninchen, die sind da in einer Szene auf der Bühne.
Red mal weiter, weil ich will jetzt nicht jetzt schon, aber ich vermute übrigens unabhängig davon, dass vorher keine Genehmigung eingeholt worden ist, weil mir das einfach, das passiert nämlich auch gern.
Höheres Interesse
also,
der Kunst.
Ja, da sagt jemand einfach, ich will, das ist wie bei einer Hochzeit, ich will Schwäne, ihr wollt Schwäne, wir brauchen Schwäne. Das sind dann so dynamische Prozesse. Da sagt der Regisseur, ich will der Kaninchen, dann schaut sich jeder fragend an, dann sagt wieder der andere, du, weil bevor der jetzt wieder durchdreht, machen wir es halt einfach, dann kauft man da schnell bei einer Baumarktkette, wo das damals noch zulässig war, mal schnell 20 Kaninchen und der Bühnenbildner Zimmer da mal schnell was zusammen. Also vermutlich musste man nicht mal eine Genehmigung widerrufen, sondern man hat einfach gesagt, was tun Sie da eigentlich?
Vollkommen richtig. Ich meine, hier ist es so, ich habe ein Bild davon gerade vor mir und man muss fairerweise sagen, die einzelnen Kaninchenställe, die waren schon geräumig. Also da konnten die Kaninchen schon relativ weit drin rumhoppeln. Auf der anderen Seite
vermutlich
natürlich...
Vermutlich geräumiger als manche Flugzeugreise.
Bestimmt, unter Garantie. Da habe ich auch schon Reisen des Horrors mitgemacht. Aber naja, das werden wir vielleicht irgendwann mal anders nochmal thematisieren. Man muss ja auch zu Veranstaltungen hinkommen. Würde sogar zum Thema passen. Aber nein, jetzt zurück zu unseren armen
Kaninchen. Also wie ist es ausgegangen? Was hat das Verwaltungsgericht gesagt?
Ja, das will ich ja von dir wissen. Was ist deine Einschätzung? Kannst du deine 100% Trefferquote aufrechterhalten? Ja oder nein?
Zum einen mal liegt ja schon mal keine Genehmigung vor. Das heißt, an sich muss das Gericht ja erstmal nichts widerrufen. Allein das nicht vorliegende Genehmigung gibt ja schon die Möglichkeit der sofortigen Unterlassung. Mit der Auflage, es nochmal über die Fachbehörde zu beantragen und dort prüfen zu lassen. Das wäre jetzt, also Verwaltungsrichter haben immer einen Respekt, aber das wäre jetzt so meine Quick-and-Dirty-Lösung, dass ich sage, naja, passen Sie mal auf, das ist sowieso genehmigungspflichtig, die liegt nicht vor. Fachlich, sachlich, räumlich zuständig ist die örtliche Veterinärbehörde. Sie lassen das jetzt sofort und schauen, ob sie dafür eine Genehmigung erwirken können. Das wäre jetzt so mein Ansatz. Also ein typischer Haltmal.
Die sind tatsächlich noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben nämlich die Amtstierärztin geholt und haben gesagt, schau dir das Ganze mal an. Und die hat die Aufführungssituation und die ganzen Proben entsprechend beobachtet und hat gesagt, so wie der Einsatz hier erfolgt, ist es für die Tiere noch akzeptabel. Sie befinden sich circa nur 15 Minuten auf der Bühne. Sie werden danach wieder hinter die Bühne in deutlich kommodere Einrichtungen gebracht. Und die Lautstärke auf der Bühne ist bei weitem nicht so laut wie vor der Bühne im Publikumsraum, der ja beschallt werden soll. Die einzige Auflage, die sie gemacht hat, ist, man darf die Fluchttiere jetzt nicht unnötig erschrecken, aber das war auch nicht Teil der Handlung. Möchte heißen, die Akteure mussten sich von den Käfigen fernhalten. Nicht dagegen stoßen, nicht dranlehnen. Dann war das in Ordnung. Und die 20 Kaninchen durften ihre 15 Minuten auf der Bühne während des Rheingolds verbringen.
Aber die 20 Minuten hast du vorhin übrigens verschwiegen, möchte ich erwähnen. Du hast von der Götterdämmerung gesprochen, die sie ertragen müssen.
Ja, sonst wäre es ja zu einfach.
Hätte ich, also finde ich tatsächlich spannend, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Richter beim Nichtvorliegen einer Genehmigung sich dann trotzdem ja aufbürdet, es noch in der Verhandlung gleich fertig zu kriegen.
Ja gut, es war ein Eilantrag. Die haben gesagt...
Ach okay, ja, okay, das habe ich jetzt verdrängt. Der muss ja, okay.
Und Verwaltungsgericht, das können wir uns auch ja mal merken, die haben tatsächlich einen Amtsermittlungsauftrag. Also die sind nicht wie unsere bekannten Zivilrichter, die sagen, solange es mir keiner als bestritten sagt, nehme ich es mal als gegeben hin, sondern die müssen von sich aus auch Nachfragen stellen und notfalls Beweise erheben. Und das haben die hier soweit gemacht.
Gut, also in der Konsequenz, die Hasen durften weiter auf der Bühne stehen?
Die Hasen waren die ganze Vorstellung über, also den Laufzeit der Vorstellung. Während der Vorstellung waren sie ja nur 15 Minuten auf der Bühne. Lockern wir das Ganze doch mal zwischendurch auf. Lustige Tierfakten. Hast du irgendein Lieblingstier?
Ja, das kommt jetzt wieder auf die Anwendung an. Ja? Also...
Nicht welches als am besten
Freund,
schmeckt.
Ja, eben als besten Freund, auf dem Teller, als Nutztier. Ja. Also bei den Nutztieren sehe ich Pferde als irgendwie zumindest daseinsberechtigt an. Als besten Freund bin ich immer noch bei den Hunden. Ja. Weil Katzen haben ja keine Herrchen, die haben Personal. Oder Frauchen, ja. Die haben Mitarbeiter. Also so kann man das verschieden skizzieren, je nach Größe und Möglichkeiten sind Hasen tatsächlich auch, also gute Partner, aber da braucht man wieder die Zeit dazu. Also kann ich nicht genau eingrenzen. Aber warum möchtest du mein Lieblingstier wissen, wenn du zu Tierfakten gehst?
Ganz einfach, weil ich, wer mich noch tiefer kennt, sprich meine Familie, weiß, ich habe derer gleich mehrere. Fangen wir mal mit dem mit unspannendsten davon an, der Klippschliefer. Eine ungefähre Ahnung, was ein Klippschliefer ist?
Du machst mich wahnsinnig, echt.
Ein Klippschliefer ist eine Art Nagetier in Afrika zu Hause. Und du kannst es dir vorstellen, von der Größe her, wie ein Kaninchen.
Ich muss dich abholen, du musst mir nicht erklären, was es ist. Du musst mir erklären, warum du es hast. Du machst mich wahnsinnig, warum du einen Klippschliefer hast.
Ich habe keinen Klippschliefer. Es ist eins meiner Lieblingstiere.
Ach so, wie kommst du auf sowas, bitte? Das ist einfach, das ist wie ein etwas außer Form geratener Biber ohne flachen Schwanz.
Genau. Aber dadurch, aus der Form geratener Biber, sogar noch etwas kleiner, ich würde sagen eher so groß wie ein Kaninchen, Mischung Kaninchen-Feldhase, lebt im Gebirge. Und das Schöne daran ist, der nächste biologische Verwandte zum Klippschliefer ist
das Murmeltier, oder?
Nein, der Elefant. Biologie macht Spaß, oder?
Ich schreibe jetzt mit und werde diese Fakten einem gewissen Faktencheck unterziehen.
Tu dies.
Aber Martin, wir müssen jetzt echt im Eiltalock mal wieder zum Veranstaltungsthema zurück.
Okay.
Also Klippschließer und Elefant.
Klippschließer und Elefant. Kehren wir tatsächlich zum Veranstaltungsthema zurück und gehen etwas tiefer in die Durchführung der Veranstaltung hinein. Es ist jetzt ja so, dass die Veranstaltung läuft und wenn Tiere dabei sind, ist es fast noch mehr als bei Menschen, weil Tiere instinktiv reagieren. Da kann fast noch mehr passieren. Jetzt meine Frage an dich. Wie sieht das denn haftungstechnisch auf einer Veranstaltung aus? Wenn ein Tier, das ich berechtigt dort habe, eben zum Beispiel ein Pferd, das ich als, so blöd es klingt, Anschauungsobjekt habe, um eben einen Sattel zu präsentieren oder etwas anderes aus dem Reitsport. Wenn dieses Pferd jetzt aus irgendeinem Grund, wo keiner so wirklich was dafür kann, durchgeht und jemanden verletzt.
Gut, da kann man wieder von mehreren Seiten anfangen. Erstens, sollte ein Tier, das in dem Bereich unterwegs ist, eine entsprechende Halterhaftpflichtversicherung haben. Dann müsste man sich darüber unterhalten, ob der Halter aber zu dem Zeitpunkt Möglichkeit des Wirkens hatte. Also gerade beim Pferd ist ein Unterschied, ob der Reiter draufgesessen ist und das Pferd dann durchgegangen ist. Oder ob das Pferd zum Beispiel in der Obhut der Messegesellschaft, zum Beispiel nachts, aus der Box entkommen ist. Weil dann muss man sich unterhalten, hat die Messegesellschaft die Box richtig gebaut, also deren Dienstleister war durch entsprechende Maßnahmen das sichergestellt, hat jemand die Box geöffnet. Deswegen muss man da eigentlich von zwei Seiten ran. Als Veranstalter mit Tieren sollte man das auf jeden Fall mit der Haftpflichtversicherung selber klären, dass das geklärt ist. Also der Klippschliefer oder ein Huhn, da ist jetzt das Gefährdungspotenzial auch im Rahmen einer Risikomatrix im Sicherheitskonzept etwas zu vernachlässigen. Beim nahen Verwandten des Klippschliefers oder beim Pferd sollte man dann etwas deutlicher werden. Also auf jeden Fall sollte man als Veranstalter das mit der Haftpflichtversicherung klären, weil unabhängig davon, das haben wir ja auch gelernt, ein potenziell Geschädigter muss ja nicht selber recherchieren, sondern kann so oder so auf den Veranstalter erstmal zugehen. Das heißt, in dieser Kaskade der Haftung sollte man sich frühzeitig auch absichern, weil man kann ja nicht sagen, na, wir haben keine Versicherung abgeschlossen, weil dafür gibt es ja einen Pferdehalter. Ja, wer ist das? Ja, das können wir jetzt nicht mehr ermitteln, weil wissen wir, also da sollte man einfach von vornherein schauen, dass man in diesem Haftpflichtthema drin ist und sich dagegen absichert.
Genau, und was ich auch aus Entscheidungen soweit rausgelesen habe, was durchaus interessant ist, auch wenn ich als Halter jemand anderem mit vollstem Wissen mein Tier überlasse, und der vollen Überzeugung bin, die Person kann ordnungsgemäß damit umgehen, bin ich trotzdem noch in der Haftung. Ich bin trotzdem noch für mein Tier, das ich als Eigentümer habe, entsprechend soweit verantwortlich. Selbst wenn ich kilometerweit entfernt bin, das ist etwas, was man auch bei Veranstaltungen mit Tieren wissen muss. Aber nächste obskure Entscheidung Es geht hier heute Schlag auf Schlag. Du hast vollkommen zu Recht den nächsten Verwandten des Klippschliefers vorhin wieder ins Spiel gebracht, den Elefanten. Jetzt ist es gemein, weil das ist eine Entscheidung aus den Vereinigten Staaten. Und wie wir alle wissen, die können mitunter seltsam entscheiden. Aber folgender Fall trug sich dort tatsächlich zu. Es hat das Berufungsgericht in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaats New York, entscheiden müssen. Die Tierrechtsorganisation No Human Right Project hat dort, oder besser gesagt beim zuerst untergeordneten District Court und dann eben ging es zum Berufungsgericht in Albany hoch. Die haben auf jeden Fall eine Klage eingereicht und haben gesagt, wir möchten, dass der Elefant Happy aus dem Bronx Zoo befreit wird. Denn Gefangene haben nach Verbüßung ihrer Strafe einen Anspruch auf Befreiung. Und sofern sie überhaupt nicht einer Strafe zugänglich sind, also sprich unschuldig in Gefangenschaft sind, sind sie ohnehin freizulassen. Musste Happy jetzt befreit werden?
Du hast selber schon gesagt, US-Zivilrecht. Ja? Also wir wissen alle, warum auf gewissen Produkten steht, bitte die Katze nicht in der Mikrowelle trocknen oder sowas. Also das hat schon seine Gründe. In den USA halte ich einfach nichts für unmöglich und würde insoweit tatsächlich sagen, dass ein US-Gericht, die auch sehr, sehr subjektiv da unterwegs sind, gesagt haben, ja, nach der Logik, ja.
Manchmal kann man unseren Verbündeten über den großen Teich durchaus auch was zutrauen. Das Berufungsgericht Albany hat entschieden, nein. Die Befreiung aus der Gefangenschaft, dieses Recht, steht nur Menschen zu denen Happy offensichtlich nicht zählt, auch wenn, so das Urteil, der Elefant ein kognitiv komplexes Wesen ist. Interessant.
Im Gegensatz zu manch anderen Zweibeinern.
Ja. Interessant, 2 der 7 Richter im Berufungsgericht haben eine abweichende Meinung vertreten.
Ja, alles, was über den Teich geht, egal ob nah oder fern zu Europa, wird kompliziert bei der Rechtsprechung. So, lass uns dann mal das berühmte Ei über das Thema hauen.
Na, noch nicht ganz, noch nicht ganz.
Nicht?
Ich habe tatsächlich noch 2 Punkte, einen rechtlichen.
Ich darf dich erinnern, dass wir uns heute noch über das Thema Recht am eigenen Bild kurz unterhalten wollen.
Ja, da schaffe ich sogar die Überleitung.
Oh ja, dann
also,
bin ich gespannt.
Quasi zum Abschluss noch interessante Tierfakten. Das, weitere Tier, das ich hochinteressant finde, ist der Wombat.
Du hast schon mach mal weiter.
Der Wombat in Australien beheimatet, nächster Verwandter der Koala, zeichnet sich durch 2...
Optisch dem Klippschliefer nicht unähnlich.
Stimmt. Zeichnet sich durch 2 wesentliche Eigenschaften aus, um die ich ihn beneide. Das eine ist, der Wombat verfügt aus sich heraus über die Fähigkeit, quadratische Kotwürfel von sich zu geben.
Das finde ich großartig. Das würde ich auch gern können.
Das andere ist, der Wombat hat eine sehr eigene Verteidigungsstrategie.
Spielen die Kotwürfel da eine Rolle?
Nein, die spielen in der Tat dabei keine Rolle. Die dienen eher zur Reviermarkierung. Die können da sogar kleine Türmchen draus bauen. Nein, aber der Wombat lebt ja in einem Bau unter der Erde. Und wenn jetzt irgendein gemeiner Feind kommt, wie zum Beispiel ein Dingo oder was weiß ich, irgendwas, was den Wombat fressen will, geht er in sein Erdloch, allerdings nicht vollständig, sondern lässt sein Hinterteil noch herausschauen. Denn der Wombat verfügt über einen gepanzerten Hintern. Knochenplatten mit sehr wenig Nervenenden und einer dünnen Fellschicht darüber.
Was durchaus auch die Überleitung zu den viereckigen Ballen ist ja dann falsch, sondern Kotfragmenten wieder möglich macht. So, jetzt erklär mir mal, wie du mit gepanzertem Hinterteil und viereckigen Kotfragmenten die Überleitung zum Rechnen am eigenen Bild hinkriegst.
Ganz einfach. Ein nächstes Tier, nämlich Naruto. Naruto kennst du nicht. Naruto ging aber mal vor, über 10 Jahren durchs Internet. Naruto ist ein Schopfaffe. Ein Schopfaffe, das sind sehr lustige, kleine Affen, die auf einer Insel leben, Sulawesi, und ein amerikanischer Tierfotograf ist auf diese Insel geflogen und hat diese Affen in ihrem natürlichen Habitat fotografieren wollen.
Also, ich muss dir in gewissen Punkten widersprechen. Naruto ist nicht nur eine, ich glaube, es sind Mangas, wie die heißen, so ein Typ in der Trainingsjacke. Den Naruto-Affen kennen doch sehr viele Hörer. Und zwar aus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus diesen ganzen Memes, die es da gibt. Da gibt es nämlich einen durchaus in die Kamera lächelnden Naruto-Affen, der zu unglaublich vielen Textpassagen ein sehr stimmiges Bild abgibt. Unabhängig davon, dass seine Zahnreihe auch gut für eine Zahnpasta-Werbung geeignet wäre. Aber tatsächlich kennen den viele Hörer.
Um genau dieses Bild geht es. Wie ist dieses Bild entstanden? Dieses Bild hat nämlich nicht der Fotograf David Slater geschossen.
Der war ein Affe.
Genau, der war eines Tages abgelenkt. Seine Kamera lag neben ihm. Naruto kam an, Busch, Kamera geklaut und ab in Busch. Der David Slater hat später seine Kamera wiederbekommen, hat natürlich nachgeschaut, funktioniert noch alles. Und hat festgestellt, der Affe hat, neugierig wie er ist, an der Kamera rumgespielt. Und während er an der Kamera rumspielte, entstand dieses Foto, das auch als Memes zurzeit immer noch durchs Internet geistert. Fand der David Slater sehr lustig, hat dieses Bild genommen, hat es über sein Social-Media-Profil verbreitet und hat gesagt, schaut her, das erste Affen-Selfie, das es gibt. In einer perfekten Welt wäre die Geschichte jetzt zu Ende. In einer nicht perfekten Welt, in der wir leben, gibt es Organisationen wie PETA. Die haben nämlich beim...
Gewagte These, aber du bist Rechtsanwalt. Du wirst dich selber gegen sie verteidigen können.
Auf jeden Fall haben die beim District Court Delaware, war es, glaube ich, eine Klage eingereicht, im Namen des Schopfaffen Naruto, auf Gewährung sämtlicher Tantiemen aus Veröffentlichungen dieses Bildes. Denn es ist sein Recht am eigenen Bild für dieses Bild. Und obendrein ist er der Urheber dieses Bildes. Und jetzt weißt du, warum ich das so ausdrücke.
Ja, ich versuche nur, mir fällt jetzt schon schwer, eine seriöse Überleitung zu sonstigen Personen zu finden, ohne dass die sich angegriffen fühlen. Aber spannend.
Das Interessante daran ist, das Ganze ist dann nach sage und schreibe 6 Jahren Verhandlung abgeschlossen worden, hat den armen Mann, den Fotografen, fast ruiniert. Er hat hinterher gesagt, ich hätte dieses Foto nie veröffentlicht, wenn ich das gewusst hätte. Aber bei uns, das ist die gute Nachricht, wäre das nicht geschehen. Denn Tiere sind wie Sachen, die haben jetzt nicht wirklich ein Recht am eigenen Bild. Und es steht...
Genau wie eine KI. Das haben wir beim KI-generierten Bild. Im Endeffekt ist es gleichzusetzen. KI ist...
Genau. Und was noch hinzukommt, ist, dass auch urheberrechtlich bei uns europäisch man davon ausgeht, das muss eine persönliche Schöpfung sein, also von einem Menschen. Bei uns hätte...
Wenn du aber so betonst bei uns, dann bin ich jetzt gespannt, was Delaware dazu gesagt hat.
Das Ganze wurde dann durch einen Vergleich beendet, wobei die Richter in Delaware schon haben durchblicken lassen. Sie würden wohl auch eher davon ausgehen, dass Naruto keine echte Rechtspersönlichkeit ist. Aber da haben sie 6 Jahre dafür gebraucht, sich dazu zu entscheiden.
Tipp an die Hörer, Richter, wenn sie selber vorhaben, dass es zum Vergleich kommt, weil sie das eigentlich nicht final entscheiden wollen, lenken trotzdem durch Hinweise ihrer grundsätzlichen inneren Gedankenwelt eine eventuell etwas abgeneigtere Partei durchaus in die Richtung des Vergleichs, um zu sagen, ich empfehle Ihnen den Vergleich, weil sonst hatten wir erst vor ein paar Tagen im Gerichtssaal, Martin.
Exakt.
Ich würde diesen Antrag an Ihrer Stelle zurückziehen, sonst müsste ich ihn kostenpflichtig abweisen. Zitat Ende. Gut. Ja. Also Naruto, ich lerne draus. Ich werde gleich mein Handy überprüfen, weil ich habe Naruto, glaube ich, also den Naruto-Affen mit ungefähr 38 Textpassagen in meinem Speicher.
Ja. Du greifst in keine Rechte ein. Es besteht weder Urheberrecht noch Recht am eigenen Bild, an diesem Bild.
Aber um überzuführen, ich wollte ja von Menschen reden.
Genau. Die haben Rechte.
Aber
und zwar
kurz jetzt
nochmal
das berühmte Ei. Mhm. Genau, aber kurz das Ei nochmal über das Thema Tiere, Veranstaltungen. Tiere bedarf einer besonderen Genehmigung. Kann man nicht einfach sagen, ich mache eine Messe und stelle da Tiere hin. Wenn man das macht, ist das Veterinäramt im Boot. Empfohlen durchaus, wenn man das nicht täglich macht, einfach an die normale Ordnungsbehörde rangehen und sagen, aber Achtung, wir machen da was mit Tieren auf der Veranstaltung, kein Verkauf, doch Verkauf, wie auch immer. Aber bitte beachten, braucht man eine besondere Genehmigung. So, Recht am eigenen Bild. Wir hatten kürzlich erst den Fall, der uns mal wieder zu diesem Thema zurückgebracht hat, auf einer Veranstaltung mit, also Fachmesse mit einem Bezug zum Handwerk, gab es einen Wettbewerb. Auf diesem Wettbewerb wurden multiple Fotos gemacht und da waren mehrheitlich Gesellen zu sehen. Die trugen stimmige Zunftkleidung und haben an diesem Wettbewerb teilgenommen. Da gab es Gruppenbilder, Einzelbilder, Bewegtbilder etc. Grundsätzlich kann man ja sagen, jemand, der dort teilnimmt, weiß und disponiert sich dann auch entsprechend, dass da Bilder angefertigt werden. Wir haben auch schon mal in einem früheren Podcast darüber gesprochen. Es ist auch die Frage, wie man sich auf dem Bild gibt. Also ob man durch allein Körperhaltung, Gestik, Mimik eine Zustimmung signalisiert. Allerdings passierte dann Folgendes. Diese Bilder wurden als klassisch umgangssprachlich Pressebilder für Medienberichterstatter zur Verfügung gestellt. Dass, wenn jemand einen redaktionellen Beitrag über diesen Wettkampf oder über die Messe macht, dieses Bildmaterial verwenden kann. Gut, jetzt hat ein Aussteller ohne bösen Willen, muss ich auch dazu sagen, dieses Bild genommen und hat es in Verbindung mit einem Hinweis auf seinen Messestand auf besagter Messe verbunden.
Quasi zu Werbezwecken verwendet.
Richtig. Kommerziell, zwar jetzt nicht mit dem Verkauf eines konkreten Produktes, aber es ist ein kommerzieller Grund, nämlich Bewerbung des eigenen Messestandes. Berechtigterweise hat sich dann, wussten wir gar nicht, einer der Gesellen dagegen beschwert, hat gebeten, das entsprechend doch sein zu lassen. Schließlich habe er ja auch nur für Berichterstattung zugestimmt. Da kann man jetzt kurz machen, das ist in meinen Augen ja so klar und eindeutig, dass man jetzt die Fragestellung nicht bringen muss. Es soll nun mal die Augen öffnen, dass man vielleicht auch immer wieder mal überlegen muss, mit welchem Kontext man Bilder zur Verfügung stellt. Der Vorteil in diesem Fall ist, es waren alles charmante Gesprächspartner, jeder war respektvoll miteinander, keiner wollte dem anderen was Böses, nur der eine wollte, dass das Bild verschwindet, weil er nicht zu Werbezwecken, insbesondere in Zunftkleidung, zur Verfügung stehen möchte.
Das war ihm das Wichtigste und auch nachvollziehbar, weil er sagt, das hat historischen Hintergrund.
Völlig schlüssig. Wir wollten natürlich, dass da jetzt in jede Richtung keine ungute Stimmung vorherrscht. Insoweit haben wir den Weg gewählt. Wir haben dem jungen Gesellen mitgeteilt, dass wir seinen Unmut da verstehen, uns mit dem Aussteller in Verbindung setzen. Wir das explizite Bild sogar so oder so dann aus der Veröffentlichung nehmen, die anderen, gerade die Gruppenbilder, aber drin lassen und einen Verweis verstärken, dass diese nur für redaktionelle Presseberichterstattung ist. Wir haben den Aussteller angerufen, haben ihn von unseren Bilderstamm freigegebene Bilder für solche Zwecke zur Verfügung gestellt, haben ihm gebeten, das auszutauschen, was er auch getan hat. Und so waren alle glücklich. Selbst wenn, muss ich auch dazu sagen, da jetzt mehr draus geworden wäre, dann hätte Herr Glöckner wieder tätig werden müssen und sich die Robe überwerfen müssen. Man hat sofort gehandelt, man ist tätig geworden, man hat den Schaden minimiert, man hat Kompensation geschaffen. Also ich würde sagen, auch weil da kein böser Wille, Vorsatz dahinter stand und auch bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit, die ja bei sowas dann auch eine Rolle spielt, hätte vermutlich ein Richter gesagt, gut, ist nicht okay so, aber es wurden jetzt keine hohen Umsatzzahlen damit erwirtschaftet. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wenn das eine Schokoladenfirma, die wir alle kennen und die so kleine Riegel für kleine Menschen produzieren mit so Rippchen drauf, wenn man jetzt sagt, ich drucke das jetzt einfach mal ohne Freigabe auf meine Schokoladenverpackung und verkaufe das millionenfach, dann redet man da von einer Größenordnung. So in dem Fall war das einfach ein charmanter, smarter Fall. Aber wir sind wieder bei dem Thema Hinweis, Hinweis, Hinweis. Beachten Sie einfach, wie stellen Sie was auf welchem Weg zur Verfügung und für wen?
Sagen wir es mal so, du hast vollkommen recht damit, es lief in dem Fall sehr friedlich ab. Beim Recht am eigenen Bild muss man immer eines im Hinterkopf behalten. Wenn der sich auf die Hinterbeine stellt, hätten wir auch vor Gericht schauen müssen, dass wir den Richter für einen Vergleich auf unsere Seite ziehen. Warum? Weil das Recht am eigenen Bild Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist. Und dieses leitet sich bei uns aus den ersten zwei Artikeln der Verfassung ab. Menschenwürde und allgemeine Handlungsfreiheit. Also wir reden hier von einem Grundrecht, in das eingegriffen werden würde. Und deshalb, bei sehr, sehr vielen dieser Entscheidungen geht es darum, es ist zu unterlassen, dieses Bild weiter zu verwenden. Wo ich vollkommen bei dir bin, ist, dass auch ein Richter sagen würde, dadurch ist kein kommerzieller Schaden dergleichen mehr entstanden. Also hätte der Abgebildete wohl auch keinen Schadensersatzanspruch in irgendeiner Form, weil sein Bild verwendet wird. Und er wurde ja auch nicht herabwürdigend oder irgendetwas in der Art gezeigt. Aber dennoch, man muss gar nicht so weit zurückdenken, wie die Datenschutzgrundverordnung erlassen wurde und auf einmal das Volk der Dichter und Denker zum Volk der Datenschützer wurde, hatten wir einige Fälle, wo auf einmal Leute gekommen sind und gesagt haben, hoppla, ich bin auf einem eurer Werbefotos zu sehen und das wollte ich nie. Da grundsätzlich auch höflich, aber bestimmt vorgehen und sagen, tut uns leid, Sie waren ja auf einer öffentlichen Veranstaltung, dergleichen mehr, aber wir kommen Ihnen entgegen und werden selbstverständlich dieses Bild nicht mehr verwenden. Im schlimmsten Fall gibt es dann ein, zwei Freikarten. Und dann ist aber auch gut. Viele Leute wollen da einfach nur gehört werden. Die haben auch dieses Recht dazu, weil wir hier eben von einem Grundrecht reden. Und das ist durchaus etwas, was man beachten muss.
Aber wie gerade erwähnt, keine Sorge, bei sowas geht man ja auch nicht quasi vor Gericht, sondern da würde man sich, wenn dann, verteidigen. Es ist einfach ein klarer Fall. Deswegen aber auch der Hintergrund nochmal, einfach für sich prüfen, wie stelle ich was zur Verfügung, wie nutze ich das. Und wir hatten das mal in einem anderen Zusammenhang, das ist einfach was, ich bin ja kein Freund von so regelmäßigen großen Mitarbeiterschulungen und sowas, weil ich sage immer, es muss pragmatisch bleiben, aber das ist was, wo man vielleicht wirklich den Mitarbeitern mal Hinweise gibt. Es passiert meistens nicht aus Bösen, da wird mal schnell ein Bild aus dem Internet runtergeladen, mit irgendeinem Kontext versehen. Dann ploppt das Jahre später auf, es weiß eigentlich keiner mehr, wer es mal war. und dann hat man den Salat. Deswegen einfach ein bisschen mit Sensibilität ran und dann wird das auch. Ja, Martin, jetzt haben wir ganz viel heute mit Tieren gemacht.
Moment.
Und ein bisschen was mit eigenem Recht.
Was beim Recht am eigenen Bild. Vielleicht einfach nur, um das Ganze dann auch abzurunden, weil es kommt immer wieder vor und zu Recht eigentlich auch, weil wir beide wissen und viele, viele, die in der Branche sind, wissen auch, das Schlimmste, was ich machen kann, sind gestellte Fotos auf Messen. Das hat keinen Werbeeffekt. Das sieht grausam aus. Aber wenn ich Fotos aus der wahren Situation heraus habe, muss ich mit dem Risiko leben, dass irgendjemand sich auf sein Recht am eigenen Bild beruft. Ich komme da.
Das sind die drei Generationen von Messefotografen, muss man in dem Zusammenhang erwähnen. Also 50er, 60er Jahre waren gern mal die mit O-Lippen staunenden Käufer, die auf ein Produkt schielen, vielleicht sich die Hand an die Backe halten, der dynamische Verkäufer mit Koteletten, der die Vorzüge des Produkts präsentiert. Klassisch gestellte Bilder hat man bis in die frühen 70er gemacht. Dann war die Zeit der Superlative. Man wollte viel gefüllte Hallen, man wollte randvolle Menschenmengen, man wollte, also die Messe sollte eigentlich in den Hintergrund geraten. Man wollte nur noch Köpfe sehen, die eng an eng gedrängt sind und dazwischen ab und zu mal ein Messestand herausguckt. Also man wollte Volumen zeigen. Da hat sich dann irgendwann A herausgestellt, was wollen wir mit dem Bild sagen, außer es wird voll. Und B hat man dann irgendwann auch festgestellt, das war dann ein Ausläufer, da war das schon gar nicht mehr State of the Art, hat man herausgestellt, dass Menschenmengen den Nachteil haben, dass ein paar davon immer in die Kamera gucken und es vielleicht nicht wollen. Und das ist dann der dritte Trend, der eigentlich noch aktuellste ist, dass man schon nicht gestellte Bilder nimmt, aber die Leute vorher damit konfrontiert und schon auch wirklich Besucher, aber die anspricht und sagt, ich sehe, sie interessieren sich für dieses Produkt, stört sie, wenn ich 1, 2, 3 Schnappschüsse aus dem dynamischen Gespräch mache. Also wirklich nicht gestellt, sondern einfach lebensecht und dann hat man aber auch die entsprechende Zustimmung. Wo das weitergeht, weiß ich nicht. Es war für mich nur immer als Zaungast skurril, wie sich da die Geister geschieden haben. Und da gab es auch Generationen von, es gab ja früher wirklich klassisch nur Messefotografen, die sind ein wenig ausgestorben, aber früher gab es Menschen, die wirklich nur Bilder auf Messen gemacht haben. Für Veranstalter oder Aussteller.
Die waren aber auch gut.
Waren sie und es gibt sie vereinzelt auch noch, aber es ist natürlich in Zeiten, wo mittlerweile jeder in seiner Tasche eine höher auflösende Kamera mit sich rumträgt, als in den 80ern bei diversen Fachgeschäften zu erwerben war. Ein wenig eine vermutlich leider aussterbende Rasse. Jetzt können wir aber schlecht mit aussterbender Rasse aufhören. Das finde ich ist ein zu trauriger Abschluss.
Dann habe ich noch einen Bonus-Tierfakt für dich.
Nein, keine Tiere mehr, Martin. Wir müssen bitte, lass uns was aus der letzten Gerichtsverhandlung erzählen. Die fand ich eigentlich auch großartig.
Die kommt gleich. Aber das wird dir gefallen. Das ist nämlich ein Tier mit einem Bezug zu mehr oder weniger zum Waffenrecht. Der Fangschreckenkrebs. Ein kleines buntes Tier, das im Ozean lebt, zwei Ärmchen hat, die es angewinkelt hält. Deswegen auch der englische Name Mantis Shrimp von Gottesanbeterin Mantis. Und das etwas ganz Besonderes kann. Das kann nämlich diese kleinen Ärmchen mit einer Geschwindigkeit von oder besser gesagt mit einer Kraft von 1500 Newton nach vorne schießen lassen. Das entspricht einer Kugel des Kalibers 22. Das zeigt dir jetzt mehr. Das Wasser beginnt kurz um diese Ärmchen zu kochen und ist entsprechend heiß genug, um die Beute des Mantis Shrimp, des Fangschreckenkrebs, zu töten.
Ja, eher zu kochen.
Zu kochen.
Ich meine, du stellst es jetzt so heroisch dar. Unterm Strich ist es einfach ein Feinschmecker, der kein rohes Fleisch mag.
Auf jeden
Aber
Fall.
Aber also zwei Sachen nehme ich von heute mit. Ein wenig hast du den heutigen Podcast auch genutzt, um dein Allgemeinwissen, das du aus millionenfache Lektüre von Kinderfachbüchern, die angeeignet hast, preiszugeben. Zum anderen weiß ich, dass einfach die diesen Podcast sich anhören, alle entweder mitschreiben oder während dem Podcast schon googeln, um sich diese ganzen Viecher mal anzugucken. Ja?
Auf jeden Fall.
Also der Fang Schreckenkrebs, den habe ich jetzt auch googeln müssen. Der schaut ein bisschen aus, als wäre er aus so einer skurrilen Zeichentrickserie, die im Weltall spielt, entsprungen. Also er schaut wirklich aus, in der Farbzusammenstellung hätte ich mir das nicht als natürliches Produkt vorgestellt.
Genau, wie als wäre er irgendwo in den Farbtopf gefallen. Ja.
Wobei die Raupe Nimmersatt auf dem Deckel des gleichnamigen Kinderbuches könnte ich mir auch gut in die Richtung vorstellen. Ja, Martin, es war wieder amüsant, aber du, ach, Gerichtsverhandlung.
Ja. Die 2-3 Minuten, die haben wir noch.
Leg los. Ja, wir haben uns ja vorher unterhalten. Es war ja in diesem Fall mal, was mich wundert, weil der Richter war ja offensichtlich bemüht oder hatte offensichtlich doch den Plan eines Vergleichs von Anfang an. Hinweis an die Hörer, man kann eigentlich immer raushören, wenn der Richter persönliches Erscheinen der Kläger und Beklagten, also neben den Rechtsbeiständen fordert, dann ist das immer schon ein sehr deutlicher Hinweis, dass der Richter eigentlich gar nicht bis zur Verhandlung kommen möchte, sondern eigentlich durch Verprügeln aller Beteiligter, ja, zum Schluss mit einem und jetzt gebt euch die Hand, einen Vergleich erwirken will. In diesem Fall hat der Richter das nicht gemacht, was ja eigentlich dagegen spricht. Er hat dann doch relativ schnell dazu übergeschwenkt, aber das Traurige, wie Spannende war ja, dass wir uns vorher unterhalten hatten und gesagt haben, das könnte amüsant werden aufgrund der schriftlichen Lage, die vorher alles eingereicht worden ist, weil also der gegnerische Anwalt, dass er nicht
dem Bundeskanzler den Streit verkündet hat, das war...
Ja, oder dass er nicht, was weiß ich, das Tribunal für Menschenrechte noch involviert hat, also das war eine durchaus sehr skurrile Gesamtlage. Das war dann aber traurig für den Kollegen, also der Kollege vom Rechtsanwalt Glöckner, der dann auf der Gegenüber, ein ganz sympathischer übrigens, man ist ja auch, wenn man das öfter mal macht, also es gibt ja Menschen, ich meine, man muss zum Gericht, muss man mit bösem Gesicht und muss sich anfeinden, sondern man unterhält sich, er war ganz sympathisch, aber der musste ja als Untervollmacht, also Untervollmacht bedeutet, ein lokaler Anwalt muss dann vertreten, was der andere Anwalt, der in der Regel am Wohnort des Klägers sitzt, irgendwie, ich sag's jetzt mal salopp, verzapft hat, mal gut, mal schlecht vertreten. Und dieser Anwalt, der hat mir echt leid getan, weil der kam ja eigentlich nur, um sich vom Richter, der das zwar immer wieder betont hat, dass er weiß, dass er nichts dafür kann, aber seinen Unmut über diese schwierige Argumentationsgrundlage zu verbreiten. Was ich, Martin, ich wollte dich das die ganze Zeit schon fragen, was ich wirklich skurril fand, der Richter hat ja irgendwie gar nicht so richtig ein Urteil gefällt, sondern er hat es ja einfach in sein Diktiergerät gesprochen. Also ich habe immer noch gewartet, dass was kommt, sondern der hat ja einfach sein Diktiergerät besprochen und hat dann gesagt, so, danke, dass Sie da waren.
Bei Versäumnisurteilen, wie es da so war, weil unser armer Kollege hat nach Rücksprache dann mit dem großartigen Kollegen irgendwo im hohen Norden Deutschlands gesagt, ich stelle überhaupt keinen Antrag. Dann zählt es so, wie als wäre er gar nicht da gewesen und dann gibt es ein Versäumnisurteil. Bei Versäumnisurteilen wird das einfach nur ins Diktiergerät gesprochen. Wenn ein echtes Endurteil ergeht, stehen alle auf und dann heißt es im Namen des Volkes. Ist mir in Zivilsachen bisher ein einziges Mal passiert.
Ja, also okay, dann war ich da wirklich, also okay, das habe ich im Zusammenhang tatsächlich, ich dachte, er nimmt nur den einen Antrag zurück, aber verstanden, er hat das ganze Schriftstück zurückgenommen. Dann verstehe ich das auch. Das ist wie bei diesen Verkehrsgerichtsurteilen an irgendwelchen kleinen, nichtssagenden Gerichtsstandorten, die dummerweise in der Nähe von Autobahnen liegen und am Tag so ihre 40 Verkehrsordnungswidrigkeiten verhandeln. Da war ich auch einmal zugegen, weil ich tatsächlich unschuldig beschuldigt wurde und man ist mir einfach nicht geglaubt. Also kann es kurz spoilern, ich war nachweislich zu dieser Zeit nicht auf dieser Autobahn und geschweige denn mit dem Auto, noch geschweige denn dort unterwegs. Man hat das Kennzeichen falsch gelesen und so weiter. Das heißt, ich war da mal wirklich vor Ort und der Richter kam aus der Mittagspause und er ist mir völlig erschrocken, dass da wirklich jemand sitzt an der Tür. Da hängen ja immer die Verhandlungen von dem Tag. Das war quasi der komplette Türrahmen von ganz oben bis ganz nach unten mit DIN A4-Blättern voll. Und da standen dann die ganzen Gegen und so weiter. Und dann ist er erstmal völlig erschrocken und gesagt, Wer sind Sie? Und dann habe ich gesagt, mein Name ist Thilo Königke. Ach, Sie sind wirklich da. Hier kommt selten mal jemand persönlich vorbei. Und dann saß ich dort und Sie können gerne schon mit reingehen. Ich habe noch 4 Verhandlungen vor Ihnen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, das will 4 Verhandlungen. Da bin ich ja jetzt Und dann bin ich da so war nach der Mittagspause, also um 13.10 Uhr mit dem Richter rein. Und die 4 Verhandlungen waren dann 13.19 Uhr erledigt. Und er hat einfach immer nur irgendwelche Blätter gewälzt.
Es kommt zum Aufruf, hat dann keiner da.
Keiner da.
Entscheidung.
Dann musste ich mich aber auch viermal hinstellen. So 4-mal hinstellen. Und dann hat er 4-mal immer ins Mikro das Versäumnisurteil wegen Nichterscheinen. Und dann ging es ratzfatz und dann war ich dran. Ja, also nicht in rechtlicher Hinsicht, sondern in terminlicher. Gut, Martin. Wir haben viel über Tiere gesprochen, haben wir schon gesagt. Bevor wir jetzt in die Längen reingehen, du hast mindestens einmal Peter beschimpft.
Das lasse ich mir nicht nehmen, weil wer solche Klagen einreicht, Entschuldigung, ich bin auch Tierfreund, ja, ich mag Tiere, wie man vielleicht gemerkt hat. Aber
Martin, da geht's doch, das wissen wir doch alle, dass es bei solchen Klagen oft ums Propagandistische geht. Da geht es gar nicht um den Inhalt, sondern man möchte einfach ein Statement setzen.
Man hat dafür gesorgt, dass
In Nürnberg wird, seitdem ich auf der Welt bin, der Frankenschnellweg ausgebaut. Es weiß auch jeder, dass es irgendwann passieren wird, aber eine gewisse, auch dem Naturschutz zugewandte Vereinigung verhindert das einfach seit Jahrzehnten. Sie wissen, dass es in der Konsequenz nicht aufhalten. Sie wissen, sie verzögern es nur. Auch das ist in einem Rechtsstaat, das müsstest du als Zitatorgan der Rechtspflege, so wurdest du ja auch nochmal erinnert am Anfang dieser Woche, das müsstest du ja wissen.
Vollkommen richtig. Andererseits, ein solch unnützer Fall hat dafür gesorgt, dass 6 Jahre lang ein Mensch, der eigentlich nur ein nettes Foto teilen wollte, nicht genau wusste, ob er sich für den nächsten Morgen das Frühstücksbrot kaufen kann. Das weiß ich jetzt nicht, ob da der Tierschutz nicht zu hoch angesetzt wurde.
Muss man immer auch menschlich bewerten, aber unterm Strich haben die für sich gesagt, wenn sie da ein Grundsatzurteil erwirken, hätte das natürlich für ihre Arbeit auch großartige Auswirkungen. So, aber jetzt müssen wir wirklich einen Nagel reinhauen, sonst muss unsere virtuelle Intelligenz so viel heute rausschneiden, weil sonst haben wir Überlänge oder wir machen 2 Folgen draus. Ja, das war die heutige Folge. Wir haben heute ganz viel mit Tieren gemacht und zwar nicht, wie wir sonst tun. Ich hoffe, es war für Sie wieder lehrreich. Sie haben was mitgenommen.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Genau, wir freuen uns noch auf die nächsten 2 Aufnahmen, die wir machen. Wir haben ja gesagt, 10 Stück machen wir in der ersten Staffel. Und nachdem wir ja zeitweise mal skeptisch waren, hat ja zumindest unser Producer, wie er sich nennt, ja, er schon gesagt, also er plädiert jetzt schon für eine 2. Staffel. Das wird so gut. Deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche Ihnen allen diese Sendung, also diese Folge wird irgendwo im Sommer kommen. Ich hoffe also, Sie haben alle schönes Wetter gerade, wenn Sie es hören. Und haben Sie einen schönen Tag.
Auf Wiederhören. Vielen herzlichen Dank.
Bis dann.